Guten Morgen, Gemeinde Langenfeld. Schön auch an, freue mich für alle die, die das erste Mal da sind und die heute Morgen etwas erleben können, in der Gegenwart Gottes zu sein, in der Gemeinschaft von Menschen zu sein, die Jesus kennengelernt haben. Das ist ja nicht überall so, wenn man durch die Stadt geht, dass man Menschen trifft, die sagen, ich habe eine persönliche Begegnung zu Jesus. Aber diese persönliche Begegnung macht den Unterschied. Die macht es aus, die hilft uns und zeigt uns den Weg zu Gott. Diese Begegnung zu Jesus ist entscheidend für das neue Leben aus Gott. Und wir haben gebetet, dass Sie heute Morgen neues Leben aus Gott empfangen. Dass Sie etwas empfangen aus dem Reichtum der Gnade Gottes vom Himmel her, auch für Sie zu Hause, dass heute Morgen etwas geschieht in Ihrem Leben und Sie eine Begegnung mit Jesus haben. Und wir möchten einfach gerne mit Ihnen in Kontakt bleiben. Es besteht die Möglichkeit, hier in diesem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst noch mit uns zu sprechen, noch Kaffee zu trinken, oder schreiben Sie uns von zu Hause vom Kontaktformular und wir werden uns garantiert auch bei Ihnen melden. Ich greife mir mal gerade hier den Präsenter. Wir kommen so langsam zum Ende des Jahres und damit auch zum Ende unseres Jahresthemas. Das Jahresthema sehen wir hinter uns mit den Augen Gottes sehen. Und ich habe festgestellt, dass es viele berührt hat, dass viele gesagt haben, ja, dieses Thema hat mir etwas zu sagen, dieses Thema spricht in mein Leben hinein und das bewegt mich und ich möchte die Welt, die Dinge, die um mich herum sind, mit einer anderen Perspektive sehen, möchte mir von Gott eine Brille schenken lassen und mir zeigen lassen, was er sieht. Und nicht nur, was ich sehen kann, sondern was er sieht. Wenn du hier hinausschaust, dann ist unser Blick sehr begrenzt. Wir können so gerade aus unseren Kirchenfenstern hinausschauen. Aber wenn wir uns in einen Helikopter setzen oder sogar in ein Raumschiff und einmal über diese Situation schweben, dann sehen wir, dass das so viel mehr ist. Und das möchte Gott uns zeigen. Gott sieht viel mehr, als du und als ich sehen kann. Und deshalb freue ich mich, dass wir auch heute ein Stück von diesem Blick Gottes bekommen können, ein Stück schauen können, was Gott zu sagen hat. Das Thema, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, hat damit zu tun, dass wir in Schwierigkeiten geraten, dass wir in Problemen sind, die wir uns nicht ausgesucht haben, die wir nicht gewünscht haben, die aber irgendwo vor der Tür stehen. Und die Frage ist doch in dieser Situation, wenn Jesus doch jeden Tag bei mir ist, warum hilft er mir nicht in dieser Situation, in meinen Nöten, in meinen Schwierigkeiten? Warum schweigt Gott? Warum ist Gott still und er ist nicht dabei, in mein Leben hineinzureden, so wie ich ihn bitte? Es kann aber natürlich auch sein, dass heute Morgen Menschen hier sind, die sagen, mein Leben ist total einfach. Mein Leben ist total ohne Schwierigkeiten. Jeder in meiner Familie, an meiner Gemeinde, an meiner Arbeitsstelle ist total zufrieden mit mir. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Predigt heute Morgen nicht für dich. Oder wenn du von niemandem kritisiert wirst, wenn du jede Veränderung, die kommt, so absolut großartig findest, wenn dein Arbeitgeber immer wieder spontan dein Gehalt anhebt und du sagst, ich weiß gar nicht, wie das alles so passieren kann, ich glaube, dann ist diese Predigt heute Morgen nicht für dich. Wenn Menschen in deiner Umgebung nicht lachen, wenn du mit ihnen über Jesus redest und sie nicht sagen, ach, das ist ja schön für dich, sondern wenn sie sofort ihre Knie beugen und sagen, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben, das, was du hast, das möchte ich auch haben. Wenn deine Ehefrau sagt, geh ruhig mehr arbeiten. Das mit den Kindern ist überhaupt kein Problem. Ich schaffe das schon. Ich mache das alles. Ich regel das. Gar kein Problem. Dann brauchst du heute Morgen nicht zuzuhören. Dann kannst du dich zurücklehnen und kannst ein bisschen entspannen von deiner vielen Arbeit. Weil dein Leben ist komplett in Ordnung. Und wenn du auch niemals finanzielle oder geistliche Nöte erlebst, ich glaube, dann ist diese Predigt nicht für dich. Ich würde aber gerne zu denen heute Morgen sprechen, die in ihrem Leben manchmal schmerzhafte Momente empfinden und erleben. Dass du das Gefühl kennst von unerfüllten Erwartungen und von Träumen. Du kennst die Situation von Opposition und Kritik an deiner Person. und leidest vielleicht darunter. Du fühlst dich oft zu schwach oder sogar komplett hilflos. Wenn das der Fall ist, dann ist diese Predigt heute Morgen für dich. Wenn du den Schmerz des Ausgestoßenseins und Abgeschobenseins, des Nicht-Geliebt-Seins kennst, dass du nicht dazugehörst, egal wo, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz oder vielleicht sogar hier in dieser Gemeinde, dann ist diese Predigt für dich. Und wenn du finanzielle Ängste, Zukunftsängste hast oder sogar Katastrophen erlebst in diesem Gebiet, dann ist das für dich, auch wenn du in Arbeitslosigkeit, in schweren Krankheiten oder in Depressionen oder in Beziehungsproblemen lebst, wenn du unbeantwortete Gebete und Träume hast und vielleicht auch sehr starke Entmutigung und Hoffnungslosigkeit empfindest, dann ist diese Botschaft heute Morgen für dich. Dann möchte Gott zu dir sprechen und auch zu ihnen sprechen zu Hause. Aber wo finden wir in der Bibel eine Aussage, dass Gott zu einem Menschen geht? Und ich nehme jetzt einfach mal den Rainer raus und sage: Rainer, ich gebe dir eine super leichte Aufgabe, das machst du mit links. Das ist für dich überhaupt gar kein Problem. Dein Leben wird sich nicht ändern. Du musst nichts opfern, es wird dein Leben kaum beeinträchtigen, was ich dir gebe. Kennen wir das irgendwo aus der Bibel, wo Jesus zu Menschen kommt und sagt, ja, das ist alles ganz easy und ganz locker, folge mir nach und du wirst eigentlich gar keinen Unterschied merken zu deinem Leben vorher. Hat er das so zu Mose, zu David, zu Petrus gesagt? Ich finde das nicht in meiner Bibel. Er sagt nicht, hier ist was ganz Leichtes, sondern Gott möchte nicht, dass wir irgendwo so nur auf Wolke 7 schweben und sagen, ja, ich nehme Jesus an und dann habe ich Friede, Freude und Eierkuchen. Das Wort leicht kommt in der Bibel vor. Aber wisst ihr, in welchem Zusammenhang das vorkommt? Ich habe das einmal untersucht und ich habe diesen Vers gefunden in Matthäus 11, von 28. Und ich möchte den einmal vorlesen, weil dieser Vers sich heute so ein bisschen um das herumranken wird, worüber ich sprechen möchte. Und dann sagte Jesus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid, die ihr schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Das Joch, von dem Jesus hier redet, ein Joch ist etwas, womit man Ochsen eingespannt hat, ihnen so auf die Schulter gelegt hat und diese Ochsen sind dann losgezogen und haben den Pflug oder den Wagen oder was auch immer, diese Last, die dahinter ist, gezogen. Und die mussten manchmal ganz schön ziehen. Und Jesus sagt hier, mein Joch, meine Last, die ich auf dich lege, die ist leicht. Die produziert sogar Stärke in deinem Inneren. Weißt du, wenn du als dein Lebensziel hast, dass du immer einfache äußere Umstände hast, dass außen alles easy und locker ist, dann wird genau das Gegenteil passieren. Du wirst merken, dass du innerlich und äußerlich extrem unter Druck kommst. Aber wenn du das leichte Joch Jesu als dein inneres Ziel hast, dann wirst du merken, dass in dir eine Stärke kommt, obwohl du eine Last trägst. Ich trage eine Last mit mir herum, die Gott mir auferlegt hat, aber die entwickelt in mir eine große Stärke, eine große Kraft. Und ich merke, dass ich mit den äußeren, schwierigen Umständen zurechtkomme. Vielleicht denkst du ja, der da vorne, der hat so leicht reden. Wenn du hier sitzen würdest, wenn du in meiner Situation wärest, du würdest komplett anders sprechen. Du hast leicht reden. Du bist Gemeindeleiter und wenn du betest, dann passiert halt und bei dir ist alles gut. Wisst ihr, ich habe das früher immer gedacht, dass die vorne stehen, dass die es geschafft haben. Die sind von den Stühlen runter, von den Problemstühlen und die stehen auf der Bühne. der Wolke 7 da, wo alles gut läuft. Und es kommen ja auch Menschen zu uns aus der Gemeinde oder aus unserem Umfeld und sagen, ihr habt ja keine Probleme in eurer Ehe. Bei euch ist alles super. Eure Tochter ist immer lieb. Die ist nur lieb. Ich lade euch mal ein, zu uns nach Hause zu kommen, wenn sie gerade mal das Gegenteil zeigt. Und du machst immer alles so locker und du hast ja gar keine Probleme im Beruf oder irgendwo in deinem Glaubensleben. Und ich möchte euch einfach nur mal einen kleinen Ausschnitt geben der letzten 4 Jahre meines Lebens. Nicht um zu sagen, oh, was bin ich für ein armer Wurm, sondern um euch zu zeigen, dass es mir genauso geht wie dir. Dass es mir genauso geht wie Mose, wie Aaron, wie Jesus, wie Paulus, wie allen Männern der Bibel, die genau unter den gleichen Umständen gelitten haben und die dieses Joch Jesu getragen haben und gesagt haben, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine Kraft, du bist meine Stärke. Ich hatte in der Zeit, bevor ich meinen Beruf aufgegeben habe, den schlimmsten Chef meines Lebens. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du einen Vorgesetzten hast, der kontrollsüchtig ist, der keine Freiräume gibt, der keinen mehr befördert, der alles besser weiß, der keine Vorschläge zulässt, der Menschen öffentlich kritisiert und auch mit unflätigen Worten beschimpft. Und du hast jahrelang mit so jemandem zu tun. Ich weiß nicht, wie du dich fühlst. Ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich gefühlt wie in einem Käfig, in dem ich eingesperrt war und aus dem ich nur noch raus wollte. Ich habe oft zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr, warum muss ich da durch? Wir hatten einen Urlaub und im Urlaub erfahre ich, dass einer der Menschen, in die wir uns jahrelang investiert haben, die Gemeinde verlässt. Und alle Schuld dafür, für diese Situation, wurde mir und den Ältesten auferlegt. Und dann erfährst du diese ganze Kritik und diese Dinge, die so auf dich hereinkommen und sagst, Herr, was soll ich tun? Was sollen wir tun? Und du fühlst dich hilflos und schwach. Und ein Unglück kommt selten allein. 1 oder 2 Wochen danach sind wir auf einem Gemeindeausflug und ja, das Telefon hat wohl dort im Adventure Center geklingelt und ich höre die Nachricht, ja, deiner Tochter geht es gut. Sie hatte einen Unfall und ihr könnt sie hier und hier abholen. Und wenn du dann erst nachher merkst, das war kein einfacher Unfall. Das war ein Horrorunfall, der im Fernsehen gezeigt wurde, wo viele Menschen zu Schaden gekommen sind und wo eine Sekunde den Unterschied gemacht hat, ob Teile meiner Familie noch leben oder nicht. Und das alles kommt auf dich hinein, stürzt auf dich hinein und die Folgen dieser Dinge erleben wir noch jetzt. Das geht nicht einfach so weg, sondern das steckt in unserer Familie drin. Das steckt auch in mir und das steckt in meiner Tochter. Das steckt in allen drin. Meine Tochter und andere hätten tot sein können. Und in demselben Jahr kommt dieser Chef und sagt, wissen Sie oder weißt du, du wolltest ja eh mal was anderes machen. Wie wär's denn, wenn du dich außerhalb des Unternehmens umsiehst? Und das, was als gute Karriere begonnen hat, was erfolgreich in einem Unternehmen ist, scheint plötzlich zu Ende. Und dann sitzt du da und sagst, Gott, alles in einem Jahr. Was habe ich dir getan, dass du mir sowas antust? Und dann kommt die Prophetie Gottes in mein Leben, die wird neu sichtbar, wo Gott gesagt hat, in dieser Zeit wird sich in deinem Berufsleben etwas ändern und du wirst für Gott da sein. Du wirst deinen Beruf aufgeben und du wirst selbstständig werden, zu 50% und zu 50% in der Gemeinde arbeiten. Ich habe das mit Gott lange durchgerungen. Und ich habe ein Vierteljahr gekämpft mit ihm, um überhaupt zu dieser Entscheidung zu kommen. Weil ich Sorgen hatte um die Zukunft, weil ich Angst hatte, was wird auf mich zukommen, wenn das Wirklichkeit ist, wenn ich einen sicheren, überdurchschnittlich bezahlten Job aufgebe. Was wird dann aus uns werden? Was wird aus unserem Haus werden? Was wird aus unserer Situation werden? Ich weiß nicht, ob du solche Dinge kennst. Und in diesem Zeitraum, als ich mich dann entschieden habe, meinen Beruf aufzugeben, mit Gott gekämpft habe, da habe ich war Uwe Dahlke hier mit ihm gesprochen und er sagte zu mir, sagt er, Michael, so was Ähnliches habe ich auch erlebt, wie Gott mich da herausgezogen hat. Und ich sage dir, Gott wird dich erstmal eine Weile ruhig stellen. Und ich habe das so gehört und habe gedacht, naja, das ist bei dir vielleicht so, aber bei mir ist das vielleicht anders. Und ich habe ausgesprochen, ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe ausgesprochen gute Kontakte geknüpft. Und immer wieder sah es so aus, als könnte ich einen guten Auftrag machen, der uns eine lange Zeit auch durchtragen wird. Und irgendwas hat immer nicht gepasst. Und ich habe ein Jahr lang darauf gewartet, dass Gottes Zusage, die er mir gegeben hat, wahr wird. Und dann plötzlich und unerwartet kommt eine Anfrage, die ich nicht eingefädelt habe, sondern die Gott eingefädelt hat. Und alles läuft gut. Bis zum Sommer diesen Jahres. Erfolgreich die Dinge gemacht und dann komme ich in ein Projekt, wo am ersten Tag klar wird, das kann nicht gut gehen. Es ist so, als wenn du ein Auto baust, wo der Motor kaputt ist, die Reifen ständig Luft verlieren und jeden Tag verkaufst du neue Autos an die Leute. Jeden Tag, ganz viele. Möglichst viele verkaufen. Was wird deine Werkstatt sagen, wenn jeden Tag alle Autos in der Werkstatt stehen? Und so war mein Projekt. Und es gab Tage, wo ich auf der Autobahn in der Vollsperrung stand, auf dem Weg dahin, das Telefon klingelt, einer sagt, ich bin krank, ich kann heute nicht kommen. Ich komme dorthin und es ist einfach nur Chaos. Du weißt jetzt schon, die Arbeit kannst du gar nicht mehr schaffen, die Dinge können gar nicht mehr funktionieren. Und das sind die Momente, in denen du und in denen ich realisiere, wir sind überfordert. Wir können nicht mehr. Und da sind die Situationen, wo du anfängst, wo ich anfange, verzweifelt zu werden und zu sagen, Gott, was soll das? Was ist los? Keine Zeit mehr für die Familie, keine Zeit mehr für die Gemeinde. Soll mein Leben so weitergehen? Und dann gibt es noch die verschiedenen anderen Phasen, die dann das Familienleben schwer machen, die Beziehungen schwer machen. Und ich sehe so viele Menschen um mich herum, die in der einen oder anderen Situation sind. Vielleicht nicht genau in den Situationen, in denen ich bin oder ich war, aber in Situationen, wo du dich genauso fühlst, wo du genauso hilflos bist, wo du genauso wenig weißt, wie geht es weiter. Vielleicht ist deine Ehe vor dem Aus. Vielleicht leidest du unter einer lebensbedrohlichen Krankheit und bist ganz verzweifelt, weil kein Gebet und kein Arzt dir hilft. Vielleicht leidest du unter Ablehnung, unter Arbeitslosigkeit oder auch unter dem Verlust eines Kindes oder eines Angehörigen, der dir sehr wichtig ist. Wir fühlen uns dann so verlassen von Gott. Und obwohl wir umgeben sind von Not und von Leid und im Grunde wissen müssen, dass das irgendwann jeden erwischt, es ist trotzdem immer wieder so überraschend und so überwältigend. Immer wieder. Und die Frage ist, wo ist Gott? Und warum sind wir in dieser Situation? Haben wir zu wenig Glauben? Haben wir was falsch gemacht? Will Gott uns strafen für das, was falsch gelaufen ist? Ich darf dir erstmal eins sagen, dass es kein Zeichen von Unglauben und von Schwäche ist, wenn du in eine schwere Situation kommst. Im Gegenteil, ich kann dir jetzt schon sagen, das wird so bleiben. Wir werden unser Leben lang von Gott getestet. Wenn wir einen Unterschied machen wollen zu Menschen, die einfach so in den Tag leben, die einfach nach dem leben, was sie betrifft, was sie wollen, was ihr egoistisches Wesen haben möchte, dann, wenn wir einen Unterschied davon machen wollen, dann werden wir, je mehr wir mit Jesus gehen, umso mehr erleben, dass wir in Schwierigkeiten kommen. Du wirst, je mehr du mit ihm verbunden bist, umso mehr wird Leid und Not in dein Leben hineinkommen. Es ist nicht nur ein Kampf, den wir kämpfen gegen Menschen und gegen das Sichtbare, sondern es ist ein geistlicher Kampf, sagt die Bibel, der in der unsichtbaren Welt gekämpft wird. Jesus hatte Probleme, Mose hatte Probleme, Paulus hatte Probleme und ich habe auch Probleme und du hast auch Probleme. Paulus listet einmal auf, was er alles erlebt hat. Und er ist mehrfach, hat er gesagt, dass er dem Tod geweiht war und gedacht hat, jetzt ist mein Leben zu Ende. Aber er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel meines Laufs erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten, sagt er in 2. Timotheus 4, Vers 7. Gott testet uns und dieser Test geht durch alle Generationen und er betrifft unsere Herzen. Gott testet nicht deine Umstände und wie du dich in den Umständen schlägst und so weiter, sondern Gott schaut immer auf dein Herz. In dieser Testsituation, in der wir sind, testet Gott unser Herz. Und es ist absolut biblisch, dass Gott uns testet. Wisst ihr, früher habe ich immer gedacht, das ist Unglaube, das muss man ablehnen. Wenn Anfechtungen und Angriffe da sind, dann habe ich zu wenig Glauben und ich habe immer darum gebetet, dass diese Dinge verschwinden, mich in Ruhe lassen und ich eben los von diesen ganzen schwierigen Situationen leben kann. Wenn wir in 2. Könige 2 schauen, dann wird hier uns eine Begebenheit berichtet von zwei Propheten. Der eine heißt Elia und sein Prophetenschüler heißt Elisa. Und Elia sollte nun von Gott abberufen werden und Elisa sollte seine Nachfolge antreten. Und Elisa wird in dieser Situation sehr geprüft. Könnt ihr in 2. Könige 2 einmal nachlesen, wie er immer wieder weggeschickt wird. Und er aber sagt, nein, ich bleibe dabei. Ich gebe nicht auf, ich bleibe dabei. In Jakobus heißt es, im ersten Kapitel ab Vers 2, liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ich weiß nicht, wer das so macht. Ich muss sagen, ich habe ehrlich Schwierigkeiten damit, ganz ehrlich, mich zu freuen in diesen Situationen, von denen ich euch berichtet habe. Und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Ich habe mich an manchen Stellen mehr geärgert, habe mehr geweint oder mehr zu Gott gerufen, ihn angeklagt, als dass ich mich gefreut hätte darüber. Aber das Ziel ist ja hier, denn wenn ihr euch darin bewährt, dann wächst eure Geduld und durch eure Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und der Petrus, der setzt dem Ganzen auch noch mal einen drauf, in 1. Petrus 1, Vers 6, freut euch deshalb von Herzen, Vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine kleine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, damit euer Glaube geprüft wird, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Also diese Bibelverse, muss ich sagen, die habe ich immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet und ich finde die sehr schwierig. Dass ich mich freuen soll, dass ich das erdulden soll, dass ich da durch soll und dass das am Ende noch was Gutes bringen soll. Aber wenn wir einen Unterschied machen wollen und wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir da durch müssen. Es gibt keinen wirklichen Glauben ohne Test. Alles, was echt ist, musst du prüfen. Wenn du einen Diamanten in die Hand bekommst, der angeblich so viel wert sein soll, dann wirst du den prüfen oder prüfen lassen. Unsere Liebe, die Kraft, die Gott uns gibt, unsere Salbung, muss sich einem Test unterziehen. Unsere egoistische Natur, die Bibel nennt das auch unser Fleisch, also alles, was so, ach, so schön ist, was wir so gerne haben, das muss beschnitten werden in manchen Situationen. Und Gott will die reinen Dinge, die dort entstehen, an andere weitergeben. Reinige mein Herz, betet David. Teste mein Herz. Prüfe, ob ich es ernst meine. Und wenn wir so geprüft werden, dann rücken wir näher an die Menschen heran, zu denen Gott uns sendet. Die Prüfung lenkt unseren Blick, unseren Fokus auf das Wesentliche. Da werden auf einmal Dinge unwichtig. Gott fängt an, uns auszupressen oder wir werden ausgepresst in Situationen, die Gott zugelassen hat. Und dann wird durch das Auspressen Platz geschaffen für das, was Gott in dich und in mich hineinlegen will. Ich habe in dieser Zeit, diesen 4 Jahren, sehr viele schwierige Dinge erlebt. Aber ich habe auch erlebt, wie Gott in den Gemeinden und auf meinen Reisen und wo auch immer Menschen segnet, berührt, ihnen dient, Menschen zum Glauben kommen, Menschen frei werden, heil werden, Menschen geholfen wird in ihrer Situation in einer Weise, wie ich das vorher nicht so stark erlebt habe. Das Echte kann herausfließen und kann ein Segen werden für viele. Und wir haben 3 Möglichkeiten oder 3 Wege, wie wir aus so einer Prüfung herauskommen. Und ich möchte kurz über diese 3 Wege sprechen. Die Frage ist, wer entscheidet, welchen Weg wir gehen? Ist es Gott oder sind wir es, die das entscheiden? Wer ist der Prüfungskandidat? Wer muss die Prüfung bestehen? Muss Gott die Prüfung bestehen oder muss ich die Prüfung bestehen? Muss mein Glaube geprüft werden? Und ich kann dir eins sagen, Gott hat immer einen guten Plan. Gott hat niemals die Absicht, dich oder mich in die Ecke zu stellen, zu quälen und schlecht zu behandeln, sondern er möchte, dass unser Glaube und unsere Beziehung zu ihm wächst, unsere Beziehung zueinander wachsen. Er möchte, dass unsere Fähigkeiten, anderen zu dienen, wächst und wir nicht mehr unmündig sind. Du kannst aus dieser Situation herausgehen, geschwächt und gebrochen. Du bist am Ende deiner Prüfung, die Zeit ist vorbei. Man weiß natürlich oft nicht, stecke ich noch mittendrin oder ist die Zeit schon vorbei? Das ist immer die Frage. Aber es gibt Menschen, die auch nach 30 Jahren, nach denen Dinge geschehen sind, entmutigt, verletzt, verbittert, über Verlust, über Ablehnung, über Enttäuschung sind. Ihr Glaube und ihre Beziehung zu Jesus hat gelitten. Sie haben nichts gelernt von dem, was Gott ihnen geben möchte. Und sie haben sich von Jesus und der Gemeinde entfernt. Das gibt es. Menschen, die durchgefallen sind in dieser Prüfung. Und denen spürst du ihre Bitterkeit ab. Du begegnest ihnen und du merkst, sie sind verbittert. Sie sind zornig innerlich über die Situation und sie tragen das nach außen. Manche leben 30 Jahre so und haben den Test immer noch nicht kapiert und verstanden. Und du wirst unbrauchbar für Gott dadurch. Kein Mensch möchte mit so einem verbitterten Mensch zusammen sein und von ihm hören, dass Gott Freude, Friede, Zuversicht ist. Es kann sein, dass du durch so eine Situation durchgehst und ich da durchgehe und nichts hat sich verändert. Wir haben nichts gelernt. Wir sind nicht schlechter und nicht besser dran als vorher. Wir haben einfach eine schlechte Situation erlebt und fragen uns, warum? Der reiche Jüngling, da war dieser junge Mann, der zu Jesus kam und sagt, was muss ich denn tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Dem antwortet Jesus und er geht unverändert wieder weg. Jesus gibt ihm schon eine starke Prüfung auf. Aber er ist gar nicht bereit, diese Prüfung anzunehmen und er geht unverändert wieder weg. Es gibt aber auch Menschen, und das ist Gottes Plan und Gottes Absicht, die durch Situationen und Schwierigkeiten gestärkt werden, reicher werden, nicht nur an Erfahrung, sondern reicher werden im Glauben, in der Salbung des Heiligen Geistes, in den Gaben des Heiligen Geistes, in allen möglichen Dimensionen ihres Lebens. Und die trotz einem Verlust, einem Opfer, vielleicht einem irdischen Verlust, da enorm dazugewonnen haben. Ich habe keinen sicheren Arbeitsplatz, aber ich habe enorm dazu gewonnen. Ich habe enorm gewonnen von dem, was Gott mir gegeben hat. Starke Wirksamkeit des Dienstes, starke Salbung, das möchte Gott dir geben. Und das sind oft angenehme Menschen, wenn du denen begegnest. Wir haben einige ältere Geschwister in unserer Gemeinde, die erzählen mir, welche Katastrophen sie von Kindesbeinen an erlebt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen, alles verloren, nicht gewollt, weggeschickt, ausgenutzt, den Mann verloren und die Kinder verloren und ich weiß nicht was. Im Grunde musst du sagen, das war ein Leben. Und die sagen dir, was für ein wunderbares Leben sie mit Jesus haben, wie sie voller Freude sind, wie fest sie an dem festhalten und wie sehr sie sich freuen, auf die Zeit bei Jesus zu sein. Mit solchen Leuten bin ich gern zusammen. Solche Leute geben sehr viel Glauben, Zuversicht und Hoffnung weiter. Und du merkst, sie haben vergeben, sie haben aufgeräumt, sie sind nicht mehr in der Opferrolle. Gott möchte, dass du durch diese Situation ein Segen für andere wirst. Und die Frage ist, wie siehst du Gott in den Prüfungen deines Lebens? Welche Perspektive nimmst du ein? Schaust du nach oben? Schaust du auf ihn? Schaust du auf die Umstände? Schaust du auf die Menschen darum herum, die dich bedauern und sagen, ja, du bist aber auch arm dran? Ich habe so eine Tendenz, immer mit solchen Situationen zu hadern, starke Vorwürfe gegen Gott und vielleicht auch gegen die Menschen zu empfinden, die dann schuld sind, mich in eine Opferrolle zu begeben. Und ich will vor allem eins, schnell da wieder raus aus so einer Situation. Und ich bin mit einer Bibelstelle nicht klargekommen. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und nach seinem Willen zu neuem Leben erwählt hat. Römer 8, Vers 28. Wie kann aus diesen Katastrophen, die du und ich, die wir erleben, etwas Gutes kommen? Und im Rückblick finde ich nicht alles richtig und alles gut, was ich erlebt habe. Und manches verstehe ich nicht, manches werde ich auch wahrscheinlich erst im Himmel verstehen. Aber bei manchen Dingen sehe ich, dass Gott einen Plan hatte und ich mich niemals bewegt hätte, wenn die Situation, die äußeren Umstände nicht schwierig wären. Ich wäre nie tiefer zu ihm gegangen. Ich wäre nie weiter an sein Herz gekommen. Und ich hätte Menschen nicht segnen können auf diese Weise. Da, wo du selber versucht wirst, da, wo du selber geprüft wirst, kannst du anderen helfen. Und das ist ein großes Geheimnis, anderen zu helfen. Menschen, die einmal verbittert waren und die gelernt haben zu vergeben, können denen helfen, die verbittert sind. Menschen, die vergeben haben, können anderen den Weg zur Vergebung zeigen. Und manch einer hat schlimme Sachen erlebt. Ihnen ist Schlimmes angetan worden, sind missbraucht worden oder wie auch immer. Und du erlebst Menschen, die vergeben, und du erlebst Menschen, die verbittert ihren Weg gehen. Menschen, die alles verloren haben, können anderen oft so viel geben. Flüchtlinge, die verstehen, nicht gewollt zu sein und alles aufgegeben haben, können denen helfen, die abgelehnt werden. Eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, kann denen helfen, die auch ihr Kind verloren haben. Und wisst ihr, das sind so Situationen, da begegnest du diesen Menschen, die in derselben Lage sind, und da brauchst du keine Worte. Du musst nicht von dem anderen hören, wie es ihm geht, was ihn bewegt. Du weißt es, du spürst in deinem Herzen, in deinem Leben, was in dem anderen vorgeht. Du brauchst nichts zu sagen, sondern du kannst direkt das ausgießen an Gutem, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir hatten eine Frau im Alpha-Kurs hier, die jemanden verloren hatte. Und dann habe ich eine andere Frau der Gemeinde gebeten und gesagt, du hast auch dein Kind verloren. Vielleicht möchtest du mal mit dieser Frau reden. Und diese Frau kam nachher und sagte, das Gespräch wäre so gut gewesen. Sie hätten sich so gut verstanden. Und sie wäre so getröstet. Weil jemand durch dieselbe Situation gegangen ist. Gott hat die schwierige Situation benutzt, um dich und mich zuzubereiten, damit wir anderen helfen können. Dass Gottes Plan in Erfüllung geht, dass Gottes Güte sichtbar wird, auch im Leid, in der Not. Und das klingt so absurd, dass du sagst, warum muss ich das alles erleben? Aber wenn ich gewisse Dinge nicht erlebt hätte, könnte ich heute manchen Menschen nicht helfen. Und die Situationen, die ich nicht durchgemacht habe, die sind für mich weiter weg. Und jemand hat mich gefragt am Telefon, kannst du das nachvollziehen? Jemand, der in Trennung lebt. Und ich habe gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, weil ich die in dieser Situation selber nicht lebe. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Aber jemand, der selber in so einer Situation steckt, der kann das. Und Jesus ist nicht ein Hohepriester, der unsere Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns in seiner Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Jesus lädt uns ein, in deiner Situation, er lädt dich ein, vor seinen Thron zu kommen, weil er sagt, das, was du erlebst, habe ich auch erlebt. Die Verlassenheit, die du erlebst, habe ich erlebt. Die Krankheit, die du erlebst, habe ich auf mich genommen. Die Schmerzen, die du hast, die trage ich. Die innere Not, die du hast, die habe ich auch. Jesus ist in allen Dingen versucht worden. Und die Frage ist, wie siehst du Jesus in deiner schwierigen Situation? Siehst du ihn als den Gott, der schweigt, der dich verlassen hat? Der, obwohl er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage, offensichtlich nicht da ist und nicht reagiert? Der Jünger Thomas, das war einer von denen, die Jesus die ganze Zeit nachgefolgt sind. Der musste auch erleben, wie Jesus ans Kreuz genagelt wurde, wie er beerdigt wurde, wie er tot war und wie alle ihre Hoffnung dahin war. Der hört von seinen anderen Jüngerkollegen, Jesus war bei uns, wir haben ihn gesehen. Und dieser Jünger Thomas, der glaubt nicht und sagt, nein, ich habe ihn nicht gesehen, ich will in seine Hände fassen, ich will in seine Wunde fassen und dann erst werde ich glauben. Die anderen hatten ihn gesehen und konnten glauben und Thomas hat Jesus nicht gesehen und er konnte nicht glauben. Das ist ein Geheimnis. Wir müssen Jesus sehen, damit wir anfangen können zu glauben. Für Thomas war Jesus noch tot. Er konnte nicht mehr helfen. Er konnte das Volk Israel nicht mehr befreien. Er konnte nicht mehr seinen Dienst weiter tun, nicht mehr die Kranken heilen. Für Thomas war Jesus tot. Und in der Situation, wo du so schwer geprüft wirst, da ist es manchmal so, dass du sagst, Gott, eigentlich bist du tot. Du machst nichts. Du kannst nichts. Du bist ein kleiner Taschengott, der nicht in der Lage ist, mir zu helfen. Aber Gott lässt uns so lange in der Prüfung, wie er es für richtig hält. Nicht wie ich es gerne hätte. Ich möchte manchmal ganz schnell da raus. Und die Jünger, heißt es in der Bibel, sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Und das Sehen macht sie zum Anbeter. Das sind die Momente, wo du niederkniest vor Jesus und sagst, mein Herr und mein Gott. Mein Gott, auf den ich traue. Mein Gott, der mir hilft in meiner Situation. Das sind die Momente, wo du Jesus siehst. Und ich kann dich heute Morgen ermutigen, nicht nur auf deine Umstände zu schauen. Ja, wir können da nicht immer weggucken. Aber erhebe wieder den Blick auf Jesus. Und in Johannes 20, da heißt es, dass dieser Thomas, als er Jesus sah, sich niedergekniet hat. Und da wandte er sich an Thomas und sagt, Jesus in Vers 27, lege deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an, streck deine Hand aus und leg sie auf meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Und er antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Auf wen schaust du? Auf die Umstände oder auf Jesus? Und ich möchte uns als letzten Vers diesen Vers hier zeigen. Wir lesen das in Jesaja 6, Vers 1. Es war in dem Jahr, als der König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen und gewaltigen Thron sitzen. Der Saum des Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht und mit 2 in ihren Leib. Und 2 brauchten sie, um zu fliegen. Und sie riefen einander zu, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Wie siehst du Gott? Siehst du Gott als deinen Taschengott? Oder siehst du Gott hoch erhoben auf seinen Thron? Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit und von seiner Gewalt und von seiner Macht. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, zu diesem Thron der Gnade zu kommen, zu diesem Jesus zu kommen, der sagt, lege deine Last auf mich. Ich habe sie getragen. Komm und lerne von mir. Wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird dich versorgen. Wen siehst du, wenn du auf Gott schaust? Siehst du den hohen und erhabenen Gott, vor dem die Engel sich bücken und die heilig, heilig, heilig rufen, unentwegt, wo die ganze Herrlichkeit Gottes die Erde erfüllt und seine Gewalt und seine Allmacht bis in deine Situation hineinkommt. in dein Herz hineinkommt, in deine Situation Glauben hineinwirkt, dieser Glaube stark wird, stärker wird, noch stärker wird, dass du festhältst an dem, der dich berufen hat. Ich möchte fragen, ihr dürft schon nach vorne kommen. Wer möchte heute Morgen diesem Jesus begegnen und zu dem Thron der Gnade kommen? Vielleicht hast du das noch nie gemacht und es wird das erste Mal in deinem Leben sein, wo du überhaupt sagst, ich komme zu Gott. Dann darfst du gleich mit aufstehen. Möchtest du in deiner Situation, wo du verzweifelt bist, wo du nicht mehr weiter weißt, sagen, ja Herr, ich komme heute Morgen zum Thron der Gnade. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich weiß nicht, ob mir das hilft. Aber ich möchte dich sehen, möchte dich neu sehen als den hohen und erhabenen König. Dann komm, steh auf und wir wollen gemeinsam Gott anbeten. Für wen darf ich beten? Ihr dürft einfach aufstehen und wir wollen einfach Gottes Angesicht suchen. Halleluja.